Der Bibeltext für den heutigen Sonntag, ich werde ihn noch einmal vorlesen, 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Soweit Gottes Wort. Ordnung verändert ein ganzes Leben. So heißt es mal in einer Kinderkassette von den fünf Geschwistern. Und mit diesem Satz habe ich auch immer wieder bis heute zu tun. Wer schon mal damals in meinem Zimmer gewesen war, der hat das gesehen, wie ich auch immer wieder mit Ordnung zu tun habe. Meine Mutter, wer sie noch kennt, die hat gesagt, Mensch, räum doch mal 10 Minuten am Tag auf. Dann wirst du auch eine Grundordnung drin haben. Und ja, ich buchstabiere das heute noch in manchen Zimmern meines Hausstandes. Ordnung verändert ein ganzes Leben. Ja, wenn es um Aufräumen geht, da wollen wir nicht so ran. Das gefällt uns nicht so. Und wenn es um Gottes Ordnungen in unserem Leben geht, wenn es darum geht, dass Gott Ordnung in unserem Leben macht, dann ist es vielleicht ähnlich. Es gab mal das Volk Israel. Damals vor vielen tausend Jahren, als sie an den Berg Sinai gekommen waren und vor der Begegnung mit Gott standen, bekannten sie alles, was der Herr sagt, das wollen wir tun. Alles, was Jahwe sagt, wollen wir tun. Und wie war es dann im Volk Israel in der Geschichte? Haben sie alles getan? Und was hat es jetzt alles mit unserem Thema zu tun? Ich habe meine Predigt in 3 Teile gegliedert. Erstens die Situation in Korinth, zweitens die Wichtigkeit der Ordnungen Gottes und drittens, was sollen wir tun? In unserem Bibelvers, als ich den gelesen habe, das war vor ein paar Wochen, ist mir der Vers so ins Auge gestoßen. Ich habe hier eine Markierung in meiner Bibel rangemacht. Da fiel mir auf, dass dieser Vers besonders heraussticht im Korintherbrief. Und ich dachte, was bedeutet denn das? Wir befinden hier uns im letzten Kapitel des Korintherbriefs. Paulus richtet noch ein paar letzte Empfehlungen an die Geschwister. Er empfiehlt bestimmte Brüder und dann diese 2 Verse, Vers 13 und 14. Und ich habe mich dann aufgemacht, habe den ganzen Korintherbrief gelesen, um herauszufinden, was bedeuten diese 2 Verse. Und ich bin ja überzeugt, und ich denke, wir alle sind das, dass die Bibel vollkommen inspiriert ist von Gott, dass sie so angeordnet ist, wie das der Heilige Geist gewollt hat und dass nichts umsonst und nichts an falscher Stelle in der Bibel steht. Und deswegen mussten diese Verse Bedeutung haben und die Hauptbedeutung dieses Verses wende ich auf den ganzen Zusammenhang des Korintherbriefes an und der Situation, die in Korinth herrscht. Der Korintherbrief, er ist ca. 53 bis 55 nach Christus von Paulus verfasst worden und es ist wohl nicht der erste Brief, den Paulus an Korinth schrieb. Das lesen wir zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 9. Dort ist schon mal von einem vorherigen Brief die Rede. Kommen wir nun zu unseren 3 Punkten. Den Punkt 1, die Situation in Korinth. Es war damals ein Schimpfwort, wenn ein Mensch mit Korinther bezeichnet wurde. Und für uns ist doch die Gemeinde in Korinth eine Gemeinde, auf die wir schauen und lernen wollen. Paulus, er war der Gründer der Gemeinde, er reiste in seiner Missionsreise durch Kleinasien, kam dann auch nach Mazedonien und dann auch nach Achaia, wo die Gemeinde in Korinth liegt. Und dort verkündigte er, wie es gewohnt war, erst den Juden in der Synagoge das Wort Gottes. Er machte ihnen deutlich, dass Jesus der Christus ist, dass er der auferstandene Herr ist. Und es bekehrten sich Menschen zum lebendigen Glauben. Und es war nicht weniger als der Synagogenvorsteher, der Crispus, der dort zum Glauben kam, und auch der spätere Synagogenvorsteher Systenes, so lesen wir es auch in Apostelgeschichte 18, kam durch die Predigt von Gottes Wort zum Glauben. Er wurde gerettet, es wurden Menschen hinzugetan zur Gemeinde und das ist ein Grund zur Freude. Und das ist auch immer noch heute ein Grund zur Freude, wenn Menschen sich retten lassen durch das Wort Gottes. Und wir wurden vorhin in der Gebetsgemeinschaft daran erinnert, dass wir heute am Sonntag den Tag der Auferstehung feiern, an dem Sonntag, wo der Herr dem Tod die Macht genommen hat und uns neues Leben gegeben hat. Es war eine Gemeinde aus geretteten Sündern. Und Paulus brachte dort circa anderthalb Jahre zu, so lesen wir es in Apostelgeschichte, und lehrte die Gemeinde. Was war das eigentlich für eine Gemeinde, die Korinther? Sie waren überaus begabt. Wer eine Bibel mit hat, der kann mit aufschlagen, Kapitel 1, 1. Korinther 1, Verse 4 bis 7. Dort heißt es: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Soweit. Sie hatten also viel? Nein, sie hatten alles. Sie waren so reich begabt, keinen Mangel, steht hier. Und das ist doch was Wunderbares, wenn wir sehen, auch bei uns, dass wir sehr begabt sind, dass wir so viele Gaben haben, die wir einbringen dürfen für den Herrn. Und es war auch noch ein anderes Merkmal für diese Gemeinde, es waren gerettete Sünder. In einer Predigt vor kurzem wurde mal gefragt, wer will alles zu der Gemeinde in Korinth gehören? Und wenn wir Kapitel 6 lesen, dann lesen wir Dinge, die nicht schön sind. Da lesen wir von Unzüchtigen, Götzendienern, Ehebrechern, Weichlingen, Knabenschändern, Trunkenbolden, Räubern und so weiter. Aber diese sind etliche gewesen. Also Paulus verschweigt hier nicht auch, dass die Menschen, die zur Gemeinde gehören, auch ganz schön was auf dem Kerbholz hatten. Und ich denke, das ist bei uns nicht anders. Doch der Unterschied besteht darin, dass sie sich retten lassen haben, dass sie Buße getan haben über ihre falschen Wege und zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen waren. Man könnte sagen, die Gemeinde sind sehr positive Merkmale, die Paulus hier nennt. Und darüber dürfen wir uns freuen, wenn wirklich gerettete Menschen zusammen, Sünder zusammenkommen und auch über die Gaben, die Gott uns hier gibt. Doch Paulus, er hört nicht auf, er sagt die Wahrheit und hält nichts zurück. Er sagt auch, es war eine sehr fleischliche Gemeinde. Es war Hochmut in der Gemeinde und es war auch keine klare Abgrenzung zur Sünde und zur Welt. Er erzählt sogar einmal im Kapitel 11, dass die Versammlungen schlechter werden. Also es geht bergab mit dieser Gemeinde und die Geschwister dort, sie haben sich nicht gegenseitig vorangebracht. Deswegen schreibt Paulus auch diesen Brief und ich möchte uns mal die Themen nennen, die hier Paulus mit diesem Brief anspricht und wo er Klarheit schaffen möchte. Es ging also um Spaltung in Korinth, das lesen wir ganz am Anfang. Es geht darum, dass Jesus der Grund der Gemeinde ist und wie wir darauf bauen. Es geht darum, dass Sünde geduldet wurde und auch die Sünde, die ich vorhin genannt habe, die wurde trotzdem weiter geduldet. Es gab Streit. Es gab sehr große Unklarheit über das Thema Ehe, Ehelosigkeit und Scheidung. Es wurde keine Rücksicht genommen auf die schwachen Menschen. Es war eine hochmütige Gemeinde, die auch sehr viel murrte. Es ging um die richtige Ausübung des Herrenmahls, des Abendmahls. Es ging um die Stellung von Mann und Frau, um das richtige Einsetzen der Geistesgaben. Es ging um die Liebe. Es ging um die Auferstehung der Toten und dann noch ein paar Empfehlungen und um eine Sammlung. Was war das Ziel? Dass Paulus, dass Gott letztendlich ja mit diesem Brief verfolgte. Und das möchte ich schon meinen Ausführungen vornwegnehmen. Paulus wollte, Gott wollte durch diesen Brief bewirken, dass durch klare biblische Lehre und durch einen Umgang in Liebe und eine klare Abgrenzung zur Sünde eine Gemeinde entsteht, eine Gemeinde zustande kommt, die Gott die Ehre gibt, worüber sich Gott freuen kann. Und wie macht Paulus das? Wie geht er voran? Paulus, er lobt Dinge. Er beginnt mit Dank, wie er es auch in seinen meisten Briefen an die Gemeinden tut. Und das ist wichtig auch für uns, wenn wir vielleicht leicht sehen, was ein anderer falsch macht, kommen wir da gleich mit der Keule und wollen ihn eine drüber ziehen, oder denken wir auch mal nach, wie wichtig eigentlich diese Person ist, was dieser Mensch gut macht. Und ich denke, wenn wir darüber nachdenken, fallen uns einige Dinge auch dazu ein. Aber er macht auch deutlich klar, was nicht so gut läuft. Und gerade in diesem Brief macht Paulus deutlich, dass es wichtig ist, dass wir uns klar abgrenzen von der Sünde in unserem persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde, dass wir Sünde nicht dulden, weil sonst die Gefahr sehr groß ist, dass eine Gemeinde zerbricht. Wir brauchen klare Ordnungen im Umgang mit den Gaben Gottes, sonst gibt es ein Durcheinander. Gott ist ein Gott der Ordnung. Das lesen wir, das erkennen wir durch die ganze Heilige Schrift hindurch, angefangen im Schöpfungsbericht, wo Gott dieses Durcheinander, Tohu Wabuhu, in Ordnung brachte, wo er Tag und Nacht schaffte, wo er die 7-Tage-Woche einführte. Diese Ordnungen und weitere sehen wir, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Und ihm gegenüber ist der Teufel der Durcheinanderbringer. Und um diese Dinge, die ich genannt habe, die Paulus festgestellt hat in der Gemeinde in Korinth, um diese Dinge anzugehen, braucht es diese Merkmale in unseren Versen. Wir haben gelesen vom Wachen, vom Fest im Glauben stehen, vom Mannhaftsein, vom Starksein und von der Liebe. Und da bin ich überzeugt, dass dieser Vers so einzuordnen ist, dass wenn wir wachen, feststehen, mannhaft und stark sind und alles in Liebe bei uns geschieht, dass dann auch Paulus in unserer Gemeinde und in der Gemeinde in der Korinth damals diese Wirkungen erzielt, dass sie sich abgrenzen von der Sünde, dass sie klare biblische Botschaft nicht nur hören, sondern auch leben und miteinander anwenden. Und deswegen möchte ich im zweiten Punkt darauf kommen, wie wichtig die Ordnungen Gottes für unser Leben sind. Und da komme ich zum Punkt 2, die Ordnungen Gottes und ihre Wichtigkeit. Beim Lesen des Korintherbriefes fiel mir auf, dass Paulus 3 Ordnungsfolgen nannte, in Bezug auf die Gaben, in Bezug auf die Auferstehung und auch in Bezug auf unsere Stellung als Menschen, in Bezug zu Gott. Ich habe mal in der Konkordanz im Online-Bibel eingegeben, was alles mit dem Thema Ordnung und Ordnen zusammenhängt. Und das ist der Korintherbrief, der am meisten im Neuen Testament davon spricht. Es geht um Unterordnung, es geht um Anordnen, was Paulus auch macht, und es geht um Ordnung. Ist bei dir alles in Ordnung? Hatte ich vielleicht schon mal jemand gefragt. Oder man könnte auch sagen, ist bei dir alles in dieser Ordnung, die Gott festgelegt hat, könnten wir auch als Gemeinde gefragt werden. Wenn wir den Begriff Ordnung hören, dann fällt uns vielleicht der Begriff Hausordnung ein oder eine Verordnung, hört man ja in den heutigen Tagen öfters, dass Verordnungen erlassen werden. Es wird auch von einer Grundordnung geredet. Und ich möchte mit uns mal diese 3, ich habe es Ordnungsfolgen genannt, im Korintherbrief anschauen, die hier Paulus nennt. Und darauf, als ich den Korintherbrief gelesen habe, bin ich darauf gekommen, dass wirklich das Hauptthema der Ordnung, dass das Hauptthema auch für die Korinther ist, dass wenn Ordnung gelebt wird, auch eine Gemeinde gelingen kann. Wir sehen ja heute, dass viele Gemeinden zerbrechen, auch gerade in der aktuellen Situation. Da habe ich so das Gefühl, dass alte Streitigkeiten, wo was unter den Teppich gekehrt wurde und nicht klar ausgeräumt wurde, dass das jetzt wieder hochkommt in den Gemeinden und dass das auch Gemeinden stark angreift und sogar die Macht hat, auch Gemeinden zu spalten. Wollen wir uns da nicht mit hineinnehmen lassen, sondern wollen wir auch in unserer Gemeinde Dinge klären und Gott wirken lassen, dass wir auch stark sind als Gemeinde, zusammenhalten und auch in biblischer Weise dem Feind widerstehen können. Und da lese ich uns 3 Verse, ihr könnt sie mit aufschlagen. Kapitel 12, Vers 28, da redet Gott von bestimmten Gaben und Diensten, die er eingesetzt hat. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung und verschiedener Sprachen. Wir haben hier gelesen, erstens, zweitens, drittens und dann. Hier sehen wir, Gott hat da bestimmte Ordnungen eingesetzt. Und es wird deutlich, dass Gott Ordnung wichtig ist. Für uns, wir wissen es, Apostel und Propheten gibt es heute nicht mehr. Die waren nötig zur Gründung der Gemeinde. Bei uns sind andere Gaben wichtig. Ne? Ich darf den Satz auch nicht aus dem Zusammenhang reißen. Und es wird auch vielleicht von bestimmten Leuten, die sich in der charismatischen Bewegung aufhalten, eher auch da falsch verstanden. Ich will damit deutlich machen, Gott setzt bestimmte Ordnungen ein. Eine zweite Reihenfolge in Kapitel 15, Vers 23. Da geht es um die Ordnung bei der Auferstehung. Jesus hat Menschen auferweckt vom Tod. Aber die sind auch wieder gestorben. Und hier geht es um die Menschen, die aufstehen und einen neuen Leib kriegen. Und da steht es in Kapitel 15, Vers 23. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die, welch Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende. Auch hier wieder die Ordnung. Erst Christus, dann die gläubigen Christen und dann kommt das Ende. Und eine dritte Reihenfolge in Kapitel 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Also hier die Reihenfolge Gott, Christus, Mann, Frau. Und wenn wir noch einen Epheserbrief dazu nehmen, könnten wir noch die Kinder dazu nehmen, die danach kommen. Gott hat also Reihenfolgen, er hat Ordnungen festgelegt und wir sollten uns auch an diese Ordnungen halten. Und wir sehen ja, wie heutzutage diese Ordnungen auch unter Christen nicht mehr ernst genommen werden. Ordnung bei Gott bedeutet, dass Grenzen und Reihenfolgen klar definiert werden und ein geregeltes und funktionierendes Leben zur Ehre Gottes ermöglichen. Dabei legt Gott die Regeln fest. Es hat mal ein Unternehmer gesagt, wir brauchen keine neuen Regeln und Gesetze, wir müssen die bestehenden nur konsequent umsetzen. Wenn heute durch die Regierung immer mehr Regeln und Gesetze gemacht werden, trägt es ja nicht unbedingt dazu bei, dass es besser läuft bei uns im Leben. Und bei den Pharisäern war es ja auch so. Sie hatten immer mehr Zusatzverordnungen zur Bibel, zum Gesetz, was ja schon viele Ordnungen hatte, hinzugefügt. Aber das Leben konnten sie damit nicht ordnen. Es war kein zufriedenstellendes Leben, was sie den Menschen auferlegten. Ich weiß nicht, was Paulus den Korinthern alles in den anderthalb Jahren gelehrt hat. Von den Ephesern heißt es einmal, dass er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Aber das entschuldigt nicht das Verhalten der Korinther. Und in den nachfolgenden Versen zu unseren Versen 13 und 14 sagt Paulus, dass in der Gemeinde wir uns denen unterordnen sollen, die im Dienst stehen und dienen. Die Leiter einer Gemeinde sollen also Diener sein. Und wir sollten uns auch da Unterordnung, da kommt auch wieder dieses Thema der Ordnung vor. So hat es Gott gerne. Und nun kommen wir zum dritten Punkt, und das ist der Hauptpunkt mit den fünf Merkmalen. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Der erste Punkt, wacht. Was bedeutet wach zu sein? Nicht schlafen. Ist eigentlich klar, ne? Jeder Mensch braucht Schlaf, der eine mehr, der andere weniger. Der eine will zeitig ins Bett, der andere schläft etwas länger. Ist ganz unterschiedlich bei uns, aber wir brauchen Schlaf alle zusammen. Sonst könnten wir nicht existieren, sonst könnte unser Körper sich nicht regenerieren. Doch wie ist es im Glaubensleben? Brauchen wir da auch Schlaf? Ich denke, wir als Christen und gerade je mehr die Zeit des Endes auf uns zurückt, können uns nicht erlauben zu schlafen in unserem geistlichen Leben. Jesus fordert uns auf, wacht, in diesem Vers und auch in den vielen anderen Versen in der Bibel und besonders im Neuen Testament, wacht. Und da ist jeder gefragt, alle, die wir hier sitzen, da ist kein Alter ausgenommen oder kein Geschlecht, jeder soll Wachen. Und ganz besonders ist es auch für die Wächter einer Gemeinde so, sie sollen wachen. Aber auch du selbst sollst immer wieder dein Leben reflektieren und überprüfen, ist das richtig, was ich tue? Laufe ich nur mit im Zeitgeist, im Strom der Zeit oder sollte ich etwas anders machen? Der Feind wird versuchen, in die Gemeinde einzudringen. Stellen wir uns das vor, eine Stadt, vielleicht damals auch bei Nehemia, eine Stadt mit einer Mauer. Der Feind, er schmiedet Pläne, um diese Stadt einzunehmen, und dann hat er bestimmte Tücken, er ist sehr listig und versucht uns abzulenken, er versucht uns einzuschüchtern, er versucht uns Lügen zu erzählen. Sind wir dann wachsam genug, dies zu durchschauen? Sind wir überhaupt auf den Posten, um Wache zu halten? Wie ist das in unserem Leben? Kann der Feind unbemerkt eindringen bei uns? Da geht es um unser eigenes Leben und es geht auch um das Leben in der Gemeinde. Und dazu wird im Neuen Testament immer noch die Verbindung zu dem Begriff Nüchternheit gebraucht. Wenn ein Grenzpolizist an der Grenze steht und diese kontrollieren soll und ist aber betrunken, dann kann es womöglich sein, dass er eine Lache falsch einschätzt und einen Fehler begeht, dass der Feind doch eindringt und die Grenze übersteigt. Petrus, er erzählt uns in seinem Brief, dass der Teufel umhergeht, wie ein brüllender Löwe. Und da heißt es auch, seid nüchtern und wacht. Der Feind schläft nicht, er ist listig, er verstellt sich, auch als Engel des Lichtes. Und die Frage für mich ist, erkenne ich seine Strategie? Wacht. Und um diese Strategie zu erkennen, ist der zweite Punkt für uns ganz wichtig, steht fest im Glauben. Steht fest im Glauben. Ich hatte schon erwähnt, dass Paulus getadelt hat bei den Korinthern, dass es bergab ging, dass die Gemeindeversammlungen immer schlechter wurden statt besser. Und nun will Paulus diesen Abwärtstrend stoppen. Und deswegen macht er auch in seinem Brief den ganzen Ernst der Lage deutlich. Um als Christ festzustehen, braucht es klare biblische Lehre. Wir kennen den Vers, ich schlage ihn auf, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Dort heißt es, und sie blieben treu in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Die Gemeinde blieb treu in diesen Dingen. Wie ist es bei uns in unserem Leben mit klarer biblischer Lehre? Die Gläubigen in Korinth, ja, wir sagen, es waren gläubige Menschen, wir wollen sie nicht verurteilen, dass es keine Christen waren, nein, das steht uns nicht zu. Und doch waren sie sehr fleischlich. Es waren Menschen, die lieber einen, ich sag's mal neudeutsch, Star-Prediger haben wollten. Es hatten sich Fanclubs gebildet, Hauptsache mir kitzeln die Ohren, anstatt zu hören, was der Prediger sagt. Anstatt zu hören, dass er hinter dem, der verkündigt, Gott reden möchte und nicht ein Mensch seine Überzeugungen wiedergeben will. Und das war die Situation in Korinth. Und wie ist es bei uns? Wie stehe ich? Gehe ich lieber in die Gemeinde, wenn ein bestimmter Prediger auf dem Plan steht? Sage ich in meinen Denken oder in meinen Argumentationen, das hat Bruder der und der gesagt und der hat das gesagt? Oder bin ich standfest genug, um zu sagen, meine Überzeugung aus der Bibel ist die und die? Ja, da dürfen wir uns immer wieder hinterfragen. Und mir geht es auch so, dass ich von vielen Brüdern profitiere, die uns das Wort Gottes auslegen. Aber wenn wir uns dann darauf verlassen, wenn wir nicht mehr selber das Wort Gottes, das, was uns gesagt wird, prüfen und bereit sind, auch aus voller Überzeugung anzuwenden, dann gehören wir auch zu den fleischlichen Menschen. Und das möchte Gott nicht. Er möchte Wachstum in unserem Leben. Fest im Glauben stehen, das bedeutet auch, dass wir die Bibel nicht nur oberflächlich kennen. Wir haben es in dem Vers vorhin gehört aus dem Psalm, dass wir es täglich murmeln, dass wir einfach damit beschäftigt sind, Tag und Nacht. Natürlich wollen wir jetzt nicht schlafen in der Nacht, ne? Aber dass wir dann an Gottes Wort denken, ja, wie war es denn, was will denn der Herr von mir? Und uns in den unmöglichsten Situationen das Wort Gottes einfällt. und dass es natürlich dann auch Anwendung in meinem Leben findet. Dass ich nicht nur sage, ich kann Bibelverse auswendig, sondern dass ich dann auch praktisch diese Verse anwenden kann in meinem Leben. Das bedeutet für mich fest im Glauben stehen. Und dazu noch einmal diese biblische Lehre. Wenn diese nicht fest ist, dann wissen wir nicht mehr, auf was wir uns verlassen können. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? So heißt es in einem Liedvers. Und weiter ist auch wichtig für fest im Glauben stehen, dass wir die Ordnungen Gottes kennen. Wo setzt die Bibel mir Grenzen? Kann ich diese benennen? Kann ich sagen, was geht und was nicht geht? Wenn nicht, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich ins Schwimmen komme. Und es ist mir auch so vor ein paar Jahren gegangen, wo ich auch mich mit verschiedenen Themen beschäftigt habe. Da habe ich auf den einen Bruder gehört und dann hat wieder ein anderer Bruder das gesagt. Und dann bin ich richtig ins Schwimmen gekommen. Ja? Und in der Gefahr, denke ich, stehen wir alle, dass wir nicht selber zu Überzeugungen kommen, sondern dass wir einfach Dinge übernehmen. Und da will ich auch immer wieder wirklich diese Dinge prüfen und darüber nachdenken, was Gott sagt, dass ich wirklich auch weiß, woran ich glaube und nicht nur an das glaube, was mir irgendein anderer gesagt hat. Kenne ich die Grenzen, kenne ich die Ordnungen, die Gott mir gibt? Oder passe ich mich an die Welt, an die Denkmuster dieser Welt? Was ist richtig und was ist falsch? Die Welt kann uns diese Frage nicht beantworten. Die Kirchen können es größtenteils auch nicht mehr. Doch können wir es? Können wir sagen, was Gott will und was nicht? Um das zu können, müssen wir Bibelleute sein. Wie schnell geht es uns auch, dass wir Menschen in eine Schublade stecken? Wir selbst würden vielleicht sagen von uns, wir sind bibeltreu. Ja, für uns ist die Bibel maßgebend. Aber wie ist es wirklich in unserem Leben? Ist wirklich die Bibel für unser Leben maßgebend? Denk darüber nach. Und nun auch die Frage für mich und für uns als Gemeinde. Ich möchte einfach noch mal kurz die Themen nennen, die Paulus hier auch den Korinthern nennt. Haben wir darüber auch Klarheit? Wissen wir, was Jesus, was Gott von Scheidung und Wiederheirat hält? Wissen wir, wie das Abendmahl würdig gefeiert wird? Wissen wir, was Gott über Streit in der Gemeinde sagt? Wissen wir, was Jesus dazu sagt, wenn Sünde geduldet wird? Kennen wir die Stellung von Mann und Frau? Wissen wir, wie wir mit den Gaben umgehen? Wissen wir, was Jesus von Spaltungen hält? Ja, viele Dinge kennzeichnet Paulus hier in dem Korintherbrief als das, dass sie nicht mehr an der Ordnung Gottes sind. Und deswegen auch die Frage immer für mich, bin ich so ein Bibelmensch, der sich mit der Bibel beschäftigt, der weiß, was Gott will, und bin ich auch bereit dazu, dieses umzusetzen in meinem Leben und auch für die Verantwortlichen, dass es auch hier in der Gemeinde so läuft, wie Gott es will. Wir sind bei dem Punkt, steht fest im Glauben. Und wenn unsere Überzeugungen von der Heiligen Schrift klar und deutlich sind, dann kann das auch in der Gemeinde wirksam werden und es kann gelingen, eine Gemeinde. Ich war mal vor 5 Jahren in Israel gewesen und da hat mir ein Bruder gesagt, ja, das ist so, da spalten sich immer mal ein paar Gemeinden, dann wird eine neue Gemeinde gegründet und nach vielleicht 10 Jahren brechen diese Gemeinden auseinander. Ich hoffe und bete, dass es bei uns nicht so ist, dass wir nicht nur gut angefangen haben, sondern dass wir auch bestehen können in dieser Zeit und dass wir auch, bis der Herr wiederkommt, eine Gemeinde sein können, über die der Herr Jesus sich freut. Der nächste Punkt, seid mannhaft. Jesus möchte männliches Verhalten von uns, nicht verweichlichtes Verhalten. Wenn wir Kinder sind, und ich erlebe es gerade selber bei meiner Tochter, Kinder bekommen Milch und das ist gut für das Wachstum und für alles Mögliche. Wenn wir aber älter werden, dann sollte man nicht mehr nur an der Milchflasche hängen, sondern dann sollte man auch mal Brot essen, wie es so schön genannt wird, Schwarzbrot, dass wir wachsen im Glauben. Dann sollte man auch das zu uns nehmen, was unserem Alter gerecht ist. Und wie ist es bei uns? Stecke ich noch in den Kinderschuhen im Glauben? Dann ist es erstmal nicht verkehrt, weil jeder hat mal klein angefangen. Jeder hat sich mal irgendwann bekehrt, egal wie alt er da war, aber er hat erstmal als Kind im Glauben angefangen. Aber wie geht es dann weiter? Wie ist es weitergegangen in deinem Leben? Wo stehst du jetzt? Bist du nach 20 Jahren immer noch bei der Muttermilch? Oder nimmst du schon feste Speise zu dir? Verträgst du schon die feste Speise? Und das ist im Christenleben so wichtig, dass wir auch geistlich wachsen und zunehmen. Und das betrifft nicht nur Männer, sondern alle Jünger Jesu. Zu dem Punkt mannhaft sein möchte Gott, dass wir konsequent sind, dass wir das umsetzen, was wir in unserem Leben erkannt haben, was uns deutlich wurde durch das Lesen der Bibel. Wollen wir das tun? Am Eingang hatte ich diesen Vers genannt, wo das Volk Israel gesagt hatte, alles, was der Herr sagt, das wollen wir tun. Wollen wir das auch? Wollen wir vorankommen im Glauben? Und ich bin überzeugt, dass wenn wir dies tun, kommen wir voran in unserem Glauben. Eingangs wurde schon gesagt, heute wird von Gender und von Frauenquote geredet, doch die Bibel redet von Mann und Frau. Und die Aufgaben der Frauen und Männer in der Schrift ist auch klar geordnet. Es braucht echtes Mannsein und nicht, wie es der Zeitgeist will, sondern wie Gott es möchte. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn heute auch sich immer mehr Frauen über die Männer erheben, dann ist es auch, denke ich, eine Auswirkung von fehlerhaften Mannsein. Und dazu möchte uns der Herr immer wieder auch ermutigen, Männer zu sein, so wie es Gott will. Auch mal was auszuhalten, auch mal Widerstand zu leisten und nicht alles mitzumachen. Da möchte Gott uns auch immer wieder Gnade dazu geben. Der vierte und vorletzte Punkt, seid stark. Wir haben am Eingang dieses Weihnachtslied gehört und in der Weihnachtsgeschichte heißt es ja, fürchtet euch nicht. Und dieses fürchtet euch nicht hat auch der Herr Jesus, hat Gott immer wieder auch im Alten Testament geredet, zum Beispiel zu Josua, also zu ihm sagte, sei stark und mutig. Das ist eigentlich dasselbe, ne? Sei stark und mutig. Und dieses Starksein, diesen Mut zu haben, braucht es auch als Christ und besonders in dieser Zeit. Ist dir eigentlich bewusst, dass du als Christ im Kampf stehst gegen einen Feind? Das macht uns der Epheserbrief in Kapitel 6 deutlich. Kinder, ich denke, da sind wir uns einig, gehören nicht in einer Armee. Das ist einfach nichts für sie. Dafür braucht es starke, ausgebildete Leute. Und es braucht Leute, die bereit sind, auch sich mit vollem Einsatz für die Sache Jesu einzusetzen. Du sollst dein Leben für die anderen, für die, die dir anvertraut sind, einsetzen. Als Mann für deine Frau, als Gemeindeleiter für deine Gemeinde und so weiter. Und dazu braucht es diese Standfestigkeit, dieses Fest im Glauben stehen und es braucht Mut. Und haben wir immer diesen Mut? Wir dürfen auf Christus sehen, der uns die Kraft gibt, aufblicken auf Jesus, Hebräerbrief Kapitel 12. Wir dürfen auf die Kraft sehen, die er uns gibt, die in unserer Schwachheit vollkommen wird. 2. Korinther 12, Vers 9 wird dazu nennen. Bin ich bereit, etwas auszuhalten? Bedenke, du wirst beobachtet. Ist dein Leben ein Vorbild in diesen Dingen? Gehst du voran? Wie ist das, wenn Dinge beim Namen genannt werden müssen? Wenn wir Dinge nicht dulden wollen, sondern auch Unordnung ansprechen, dazu braucht es viel Mut und Weisheit. Wir brauchen keine unnötigen Auseinandersetzungen in unserer Gemeinde, doch es müssen auch Dinge aufgearbeitet werden und es müssen Dinge abgewehrt werden. Und davor sollten wir uns auch nicht scheuen. Denn irgendwann wird das, was wir unter dem Teppich kehren, zur Stolperfalle. Und es kann uns zu Fall bringen. Deswegen wollen wir auch Dinge mutig angehen und aufklären und dass nichts unter uns aufkommt, nichts Böses. Und dazu ist die Waffenrüstung aus Epheser 6, ihr dürft es gerne zu Hause mal lesen, ein gutes Mittel, damit wir widerstehen können und damit wir siegreich hervorgehen können. Und das gilt für jeden von uns. Sind wir bereit, Gottes Ordnungen in unserem Leben Anwendung finden zu lassen? Sind wir auch bereit, Buße zu tun über Dinge, die falsch gelaufen sind und uns korrigieren zu lassen? Für die Aufseher der Gemeinde gilt, bist du bereit, Sünde beim Namen zu nennen und Geschwister, wenn nötig, darauf hinzuweisen? Und wenn immer noch nötig, auch unter Zucht zu stellen? Das war in der Gemeinde Korinth nicht so. Da wurde Sünde geduldet. Und diese Sünde ist wie ein Krebsgeschwür gewachsen und hat die Gemeinde beinahe zerstört. Jesus sucht starke Leute. Und gerade in unserer Zeit braucht es starke Leute, die sich vor die Schwachen stellen, die vorangehen. Willst du so einer sein? Wir brauchen Mut und Liebe. Und damit komme ich zum letzten Punkt dieser 5 Aufforderungen. Alles in Liebe. Die Liebe soll das Motiv und die Art und Weise sein, mit der ich die vorher genannten Dinge umsetze. Wie leicht kann Mannhaftigkeit zu nicht angebrachter Härte führen? Die Liebe soll dieses falsche Verhalten ausgleichen und uns vor Hochmut bewahren. Und deswegen widmet auch Paulus hier ein ganzes Kapitel, das Kapitel 13, dem Thema Liebe, was Liebe alles ist und was Liebe nicht ist. Und das ist auch ganz wichtig im Umgang für uns, dass alles in Liebe geschieht. Und deswegen habe ich auch den Vers 14 noch mit dazu genommen, dass wir nicht nur diese Dinge betrachten, die uns auffordern, nach vorn zu gehen, sondern auch, dass wir das Motiv kennen, warum wir vorangehen, warum wir konsequent leben wollen. Und das ist für Jesus, Leute, wie wir es sind, so wichtig, dass wir in Liebe und Wahrheit miteinander umgehen. Wie schnell kann sich doch unser böses Herz in den Vordergrund drängen? Wir wollen vielleicht herrschen, wir wollen über den anderen richten. Und da ist es gut, dass wir die Liebe haben, die unser Handeln und unser Denken prägen soll. Und dann dürfen wir überlegen, wie und wann spreche ich denn Dinge an? Will ich den anderen aufhelfen und zurechtbringen oder will ich ihn nur einen Denkzettel verpassen? Ich will vorsichtig sein, weil ich ja auch selber versucht werden kann. Ich will demütig sein, denn auch mir könnte so ein Fehltritt passieren. Zurechtbringung sollte immer das Ziel sein und nicht verdammen. Und dabei in diesen ganzen Verhaltensweisen, im Umgang in der Liebe, im Benennen von Dingen, im Halten an die Ordnungen Gottes, dürfen wir auch auf Männer in der Geschichte und Frauen zurückblicken, die uns als Vorbild dienen. Und als erstes nenne ich da natürlich unseren Herrn Jesus Christus, der es wirklich in perfekter Weise gezeigt hat, was es bedeutet, Sünde beim Namen zu nennen und doch in Liebe die Menschen zur Umkehr zu rufen und sie anzunehmen. Er hat uns gezeigt, wie groß seine Liebe ist, dass er sich am Kreuz von Golgatha an unserer Stelle hinrichten ließ. Und er hat es gezeigt, als er uns auch zur Bekehrung führte, als er uns in seine Nachfolge rief, als er unsere Sünden vergeben hat und uns neues Leben geschenkt hat. Ja, welch eine Liebe hat uns der Herr Jesus gezeigt. Und wir dürfen auch auf starke Männer in unserer Geschichte blicken. Denken wir an die Täufer und die Reformatoren wie Martin Luther, Jakob Hutter, Felix Manz, Johannes Huss. Denken wir auch an Freiheitskämpfer wie John Newton. Und denken wir auch an die Klartextredner heute, die verfolgt werden, die vielleicht wegen Volksverhetzung verklagt werden, nur weil sie Gottes klares Wort verkündigen. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr Jesus, der Hüter Israels ist, Gott selbst, er möchte uns auch durch diese Zeit bringen. Er möchte uns über unser Leben wachen. Er möchte uns als Gemeinde auch bewahren, dass wir auch in dieser bedrängten Zeit festbleiben, dass wir uns an seine Ordnungen halten. Es gibt auch noch Männer in der Bibel, denken wir an die Freunde von Daniel, wo alle niedergekniet sind, die da stehen blieben und sich nicht vor Nebukadnezar gebeugt haben. Und heute wird man ja auch leicht erkannt, wenn man manches nicht mitmacht. Ihr wisst, was ich meine. Sind wir wirklich Menschen, die sich zu Jesus halten, die seine klaren Ordnungen im persönlichen und auch im gemeindlichen Leben konsequent umsetzen? Und deswegen möchte ich nochmal auch zusammenfassen, das Gesagte, wenn wir keine klare biblische Lehre haben und konsequent in unserem Leben umsetzen, kann es dem Feind gelingen, in unser Leben und das Leben der Gemeinde einzudringen und sie zu beschädigen. Wenn wir uns aber an die Ordnungen Gottes halten, dann darf unser Leben gelingen und zur Ehre Gottes sein. Zeit, Dieser Welt ist bald zu Ende. Lasst uns, liebe Geschwister, zusammenhalten und das Böse aus unserer Mitte hinaustun. Und das alles im Umgang durch die Liebe. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Korintherbrief, den wir als dein Wort lesen können. Danke, dass du uns darin auch zeigst, wie wichtig doch deine Ordnungen sind. Danke, dass deine Ordnungen uns nicht bedrängen und fertig machen wollen, sondern dass sie uns zum Leben führen, dass sie Hilfe und Anleitung für ein gutes Leben sind, was dich ehrt. Gib uns Mut in dieser Welt. Gib uns Standfestigkeit. Gib uns Wachsamkeit. Und vor allem gib uns die Liebe, damit wir auch deinen Willen umsetzen können und damit Menschen auch das Zeugnis unseres Lebens sehen und noch zum lebendigen Glauben finden. Gib uns Mut, auch gegen diesen Zeitgeist, der herrscht, anzugehen, zu widerstehen und deine Wahrheit, deinen Ruhm zu verkündigen durch unser Leben. Bewahre uns auch als Gemeinde, dass wir klar und konsequent handeln, dass wir keine Sünde dulden und klar nach deinen Ordnungen handeln. Danke, dass wir auch uns schon so viele Jahre hier versammeln dürfen, dass wir Gemeinschaft untereinander erleben dürfen und dass wir auch das Brot brechen dürfen. Herr, wir danken dir für deinen Segen und bitten dich weiter, dass du uns fest bei dir hältst, dass du uns zusammenhältst, dass du uns Brüderlichkeit und einen guten Umgang schenkst und dass deine Wahrheit auch hier im Mittelpunkt steht. Wir danken dir und preisen deinen Namen. Amen.